Vor knapp 14 Tagen hatte ich folgende Situation, dass meine Frau mir mitteilte, wir würden am Samstag in unseren Campingurlaub fahren. Ich bin immer gerne so auf der letzten Rille, was so die Vorbereitung angeht, und ich musste am Freitagvormittag fertig sein. Also habe ich mir, was relativ ungewöhnlich ist, aber ich habe mir eine sogenannte Checkliste gemacht. Da war dann zum Beispiel die Frage zu beantworten, haben wir Strom? Und zwar bevor wir losfahren, weil der Akku musste sich aufladen am Wohnwagen. Dann war zu klären, haben wir Wasser? Dann war zu klären, das war das größte Problem eigentlich bei mir, dann war es, sind alle Klamotten gepackt? Und dann kamen sozusagen die Details von meiner Frau, nämlich unter anderem, hast du deine Badehose eingepackt? Ich mag die Frage überhaupt nicht, aber ich habe dann ja gesagt, ich habe sie auch gesucht und gefunden. Also ich kann Urlaub ohne schwimmen. Ich finde immer so nass und auch meistens ist das Wasser so kalt in den Seen. Checkliste. Das hat den Vorteil, dass wenn man dann in der Vorbereitung ist, wenn man dann sich überlegt, hat man zum Beispiel auch sein Buch dabei, was man mal lesen wollte, weil man jetzt Zeit hat, dass man am Abend dann hingehen kann, wenn man das dann packt und dass man entdeckt, jawohl, also ich habe das geklärt mit dem Strom, ich habe das Wasser sozusagen angeschlossen beziehungsweise besorgt, ich habe meine Klamotten alle gepackt, die Taschen stehen fertig und ich habe auch meine entsprechenden Bücher und so weiter eingepackt. Teil 1, das ist sozusagen der erste Block, der erste Punkt heute für das Predigtraster. Punkt 1. Es wird darum gehen, dass wir uns, während wir die Predigt hören, vorstellen, wir erstellen uns eine Checkliste. Und natürlich ist so eine Checkliste immer nur dann sozusagen sinnvoll, wenn ich mir für meine Checkliste den entsprechend richtigen Rahmen gebe. Das war nun eine Checkliste, die macht Sinn, wenn man mit dem Campingwagen in Urlaub fährt. Bei einer Flugcheckliste, wenn ich jetzt also fliegen täte, was ja keiner mehr macht, seit Greta da ist, fliegt ja keiner mehr. Wir laufen jetzt alle in Urlaub. Also, weil, wenn ich jetzt fliegen täte, dann müsste ich hier zum Beispiel fragen, habe ich mein Ticket? Habe ich genug Bargeld? Habe ich meine Scheckkarten? Habe ich meine Sachen gepackt? Vermutlich dann schon auch mit Badehose. Also, das wäre so dann eine völlig andere Liste, die ich habe. Es ist also schon wichtig, den Rahmen zu kennen, in dem ich sozusagen gerade unterwegs bin. Wir bewegen uns in den letzten Wochen in dem Rahmen des Heiligen Geistes. Wir haben eine Themenreihe, Heiliger Geist, und das wird auch Fortsetzung finden in unserem Bibel-Plus-Wochen, die jetzt vor uns liegen, in diesen 6 Themenabenden mit dem 7. Abend dann, wo wir segnen und beten. Und wir werden auch dort wieder über das Thema Heiligen Geist reden. Ich möchte euch heute einladen, während ihr die Predigt hört, euch innerlich so eine Checkliste anzulegen. Das Bild vor Augen zu haben und zu sagen, wenn ich so eine Liste mache zum Rahmen, zum Thema Geist Gottes, welche Punkte könnte ich, sollte ich, müsste ich mir dort eventuell notieren? Wenn ich so eine Checkliste mache, wie bei mir hier auch, zum Beispiel für den Wohnwagen, da war eben auch unter anderem, meine Frau hat ja auch so eine Liste gehabt, da stand dann auf jeden Fall drauf, das ist elementar. Der Tag beginnt nur wann richtig? Mit dem Kaffee, natürlich. Wenn ich also eine Checkliste habe, dann entdecke ich, Moment, da gibt es einen Mangel. Da muss ich was besorgen. Da muss ich was erwähnen, irgendwie noch, dass wir das kaufen oder abfragen. Bringst du das mit? Müssen wir noch? Was ist da? Was ist eventuell auch noch im Wohnwagen vielleicht so drin, was man auch gut drin lassen kann, wenn er denn gut und trocken untergebracht ist? Ich muss also schauen, was brauche ich noch eventuell? Was muss ich besorgen? Hier die Checkliste. Habe ich alles, was ich brauche für meinen Rahmen? Dann wird eventuell ein Defizit, ein Mangel sichtbar. Den muss ich dann im Grunde genommen entdecken und versuchen, auch auszugleichen und an der Stelle dann zu sagen, da muss ich aktiv werden. Und der dritte Punkt, den wir sozusagen an dieser Stelle dann haben, ist, dass hinter dem, was wir entdeckt haben, was wir machen müssen, es braucht dann immer auch den nächsten Schritt. Next Step, sagt man heute dazu. Nächster Schritt geht aber auch, das verstehen auch viele. Und ist nicht weniger irgendwie. Also wir brauchen, diese drei Aspekte sind für unser Unterwegssein mit dem Geist Gottes aus meiner Sicht erstmal wichtig, wenn wir uns diesem Thema nähern. Wir werden im nächsten Jahr könnt ihr euch schon mal im Kalender freihalten, Ende Juni wird Heinrich Christian Rust zu uns kommen für ein Wochenende zum Thema Heiliger Geist, sodass wir also hier im Grunde genommen einen Themenkatalog haben, der durch verschiedene Elemente aufgebaut und vorbereitet ist. Wir haben also einmal die Frage, habe ich alles, was in dem Rahmen sozusagen, was zu dem Rahmen gehört, wenn ich mich da orientiere, was steht da auf meiner Checkliste, auf meiner To-Do-Liste, welcher Mangel wird eventuell sichtbar, was muss ich dann noch in die Wege leiten, was muss ich klären, was muss ich besorgen? Und der andere Punkt wäre dann, was wäre, wenn ich das auf dem Zettel stehen habe, notwendigerweise, denn der nächste wichtige Schritt. Und wenn wir diesen Dreischritt ein wenig vor Augen haben, leuchtet uns eigentlich auch ein. Keiner fährt in Urlaub sofort los, bevor nicht die richtige Reihenfolge an dieser Stelle auch eingehalten worden ist. Ich kann sofort losfahren, aber dann merke ich unterwegs und auch am Ziel, ich habe die Wäsche nicht eingepackt, der Kühlschrank ist leer, ich kann auf dem Platz, wo ich parke, da findet sich, also wir waren in einem Land in Frankreich, da war Nachsaison. Auf dem ganzen Campingplatz mit vielleicht 100 Stellplätzen waren 4 Leute. Die waren aber nicht alle immer da, das heißt, wenn ich jetzt den Wagen an einer schwierigen Stelle schieben will und habe nicht geguckt, ob mein Wagen Strom hat, also dass er selber fahren kann, die haben da so eine Bewegungsvorrichtung, die Mover, hat man schon den ersten Zoff, bevor man überhaupt sich erholen kann auf dem Platz, weil alles durcheinander ist. Es ist manchmal ganz gut, in manchen geistlichen Themen sich so ein Stück weit auch klarzumachen, es braucht einen gewissen Schritt, eine Schrittfolge. Und dabei ist es wichtig, dass man sich deutlich macht, welcher Rahmen ist es, welche Fragen sind es und was ist mein nächster Schritt, den ich gehen kann und gehen soll. Wir haben heute das Thema die Gabe Gottes und die Gaben des Heiligen Geistes. Die Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe, also Singular des Heiligen Geistes, und die Gaben, Mehrzahl des Heiligen Geistes. Und deshalb schlagen wir einfach auf, falls ihr das an Bord habt, im Handy scrollen wir dahin, ansonsten wer die Papierbibel dabei hat, blättert und schlägt auf. 1. Korinther, Kapitel 12. Da lesen wir, Brüder, also das ist der Paulus in der alten Schreibweise. Wir lesen da heute Geschwister, das heißt also, geht uns alle an. Geschwister, was die Geistesgaben angeht, so will ich euch darüber nicht im Unkenntnis lassen. Als ihr Heiden wart, wurdet ihr, wie ihr wisst, zu den stummen Götzen sozusagen fortgerissen, so oft man euch dorthin führte. Deshalb erkläre ich euch, niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und keiner kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Doppelpunkt, zunächst bis hierhin. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die christlich ist, die er gegründet hat, schreibt an eine Gemeinde, in der Menschen sozusagen ihre ersten Schritte im geistlichen Leben gemacht haben. Und er schreibt ihnen, wenn wir dann weiterlesen, in eine Gemeinde hinein, in der eine lebendige Praxis der Gaben Gottes vorhanden war. Und dennoch sortiert er in diese Gemeinde hinein, indem er sie anschreibt, sagt, ich will euch über die Gaben des Geistes nicht in Unkenntnis lassen. Es gibt also offensichtlich, obwohl eine Praxis bereits vorhanden ist, immer noch einmal die Notwendigkeit, an der ein oder anderen Stelle nachzujustieren. Das ist überhaupt nicht despektierlich und überhaupt nicht schlimm und auch keine Kritik, sondern zunächst einmal nur einfach ein, wie soll ich sagen, man guckt noch einmal auf die Liste und entdeckt, okay, hier fehlt noch was. An dieser Stelle ist es noch mal gut, wenn wir darüber reden. Er will sie über bestimmte Dinge nicht in Unkenntnis lassen und zieht zunächst einmal den Rahmen so, dass er feststellt, die Menschen, die er anspricht, kommen aus einem Kontext, wo sie offensichtlich das Reden von transzendenten, sag ich mal, Quellen kannten. Als ihr Heiden wart, wurdet ihr, so oft ihr zu den stummen Götzen geführt wurdet, sozusagen fortgerissen. Ein sehr eigenartiges Wort. Wir wissen, dass in vielerlei Götzenkulten es, sage ich mal, auch dann Priester gab, Priesterinnen gab, die in irgendwelchen Seancen waren oder delphische Orakel oder Orakelsprachen oder Visionen hatten oder Träume hatten. Das war also sozusagen diese Erfahrung, es gibt aus dem Jenseits etwas zu hören, zu erforschen. Das war den Leuten offensichtlich von ihrem bisherigen Leben durchaus vertraut. Und die Frage, die in der Gemeinde latent, also unterschwellig vielleicht auftauchte, war, sag mal, Paulus, ist das, was ihr da macht oder was wir hier tun, ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen, man weiß nicht so genau? Wo kommt denn das her? Was ist denn das? Und hier braucht es für Paulus eine sehr grundsätzliche Klärung. Paulus klärt grundsätzlich, dass er sagt, deshalb, weil ihr da diese Erfahrung habt, ihr habt da so bei irgendwelchen Treffen und irgendwelchen Weihehandlungen Erfahrung unterschiedlichster Art gemacht, deshalb sage ich euch, erkläre ich euch, niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Keiner kann also durch irgendeine Rede in irgendeiner Form irgendetwas von sich geben und dabei Jesus Christus böse heißen oder fluchen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein konkreter Fall war in der Gemeinde, aber für Paulus war das wichtig, diesen einen Pflock einzuschlagen, um deutlich zu machen, die Quelle, aus der der Geist Gottes kommt, die Quelle, aus der die Gaben kommen, die Quelle ist rein, gut, heilig und voller Liebe. Die Quelle ist Gott selbst. Deshalb erkläre ich euch, niemand, der im Geist Gottes redet, niemand, der aus Gott und von Gott und bei Gott herkommt und angesiedelt ist, wird in seinen Inhalten, die er weitergibt, Gott lästerlich sein. Kann man erstaunen und kann sagen, ist eigentlich klar, oder? Also, wir könnten das jetzt in verschiedensten Varianten durchgehen. Die Wahrheit liegt auf dem Tisch, ja? Keiner, der wirklich von Autos begeistert ist, wird gegen Autos reden. Keiner, wer von Flugreisen richtig begeistert ist, wird gegen Flugreisen reden. Und wir haben ja schon in der Wortwahl begeistert drin, dass es in uns etwas ist, etwas lebt. Und Paulus macht deutlich, keiner, der im Geist Gottes, der von Gott begeistert ist, wird etwas sagen, was gegen Gott geht. Keiner kann Christus lästern und keiner, der im Geist Gottes lebt, wird Christus lästern. Und dann die andere Seite, keiner kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, da sind wir bei dem ersten Teil unserer Predigtüberschrift, dass wir, die wir gläubig geworden sind an Jesus Christus, dass wir die Gabe des Heiligen Geistes in uns haben. Es bedeutet, keiner kann Jesus Christus erkennen als seinen Herrn und Heiland, außer dass der Heilige Geist mir die Augen und das Herz für diese Wahrheit geöffnet hat. Und er hat nicht nur von außen an mir gewirkt, sondern er ist auch in mein Leben hineingekommen. Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 8, alle, die vom Geist Gottes sich leiten lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt doch nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, der in uns ist, als Mensch, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann auch Erben, wenn Erben, dann Miterben Christi, wenn anders, wenn wir mit ihm leiden, auch um mit ihm verherrlicht zu werden. Der Geist Gottes in uns überzeugt uns, wer Jesus ist. Der Geist Gottes in uns überzeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist Gottes in uns ist wie eine Anzahlung auf die Ewigkeit. Es gibt eine Reihe von Stellen, Epheser 1, 13 und 14, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, der Heilsbotschaft eurer Erlösung vernommen habt und gläubig aufgenommen habt, in ihm, sage ich, seid ihr mit dem Heiligen Geist der Verheißung besiegelt worden. Der Geist Gottes ist das Angeld unseres Erbes zur Erlösung seines Eigentums zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist jetzt typisch Paulus, das ist so schwierig. Aber es im Grunde macht Paulus an dieser Stelle deutlich, ihr seid gläubig geworden. Ihr habt Jesus Christus erkannt. Ihr habt erlebt und erfahren, ihr seid erlöst worden. Ihr habt euer Leben Jesus anvertraut. Und indem ihr das erlebt und erfahrt, hat Gott euch seinen Heiligen Geist geschenkt. Der Geist Gottes ist wie eine Anzahlung auf die Ewigkeit, die noch kommen wird. Der Geist Gottes in eurem Leben ist elementar wichtig, denn ohne Geist Gottes könnt ihr Jesus, könnt ihr nichts erkennen von der Wirklichkeit Gottes. Er ist in euer Leben hineingeschenkt. Die Gabe des Geistes Gottes in unserem Leben, damit wir gläubig sind, damit wir nachfolgen können, damit wir das Heil in Jesus Christus glauben können, erfassen können und leben können. Der Geist Gottes in uns, der uns die Augen öffnet für sein Wort, für das, was in der Schrift steht von ihm, von Jesus Christus, unserem Herrn. Teil 1, die Gabe des Heiligen Geistes in uns als Angeld gegeben. Nun passiert im Laufe unseres Lebens oder in der Geschichte, das ist also eine sehr komplizierte oder sehr vielschichtige Angelegenheit. Ich lade deshalb ein, Bibel Plus sich anzumelden, das ist der Werbeblock, und da dabei zu sein. Es ist interessanterweise in der Geschichte der Gemeinden und Kirchen dazu gekommen, dass das nächste Kapitel oder die nächsten Verse eigentlich oft nur dafür herangezogen wurden, dass es Unstimmigkeiten, Streit oder also ganz unsägliche, unglückliche Auseinandersetzungen gegeben hat. Paulus schreibt, Brüder, was die Geistesgaben angeht, so will ich euch darüber nicht in Unkenntnis lassen. Und dann schreibt er ab Vers 4, es gibt aber Verschiedenheiten in den Gnadengaben. Und dann wird so eine Liste aufgezeigt, die lese ich gleich noch. Vor kurzem sprach ich mit einem jungen Mann in unserer Gemeinde, der sagte, sag mal, Stefan, wenn ich die Bibel lese, da kommen so viele Gaben des Geistes vor. Wieso merken wir die bei uns nicht? Ich denke, aha. Da wird von bestimmten Sachen geredet. Also ich wüsste nicht, sagt er, wo das bei uns irgendwie sich äußert. Und er beschreibt und beschrieb damit ein Phänomen, das in der Bibel Paulus auch beschreibt, und zwar sehr grundsätzlich. Er sagt, wie sollen sich Menschen bekehren, wenn ihnen nicht das Evangelium gepredigt wird? Das heißt, ich kann nur mich bekehren, wenn das Evangelium mir gepredigt wird. Und an manchen Stellen gibt es auch geistig gesehen den Zusammenhang, manches im geistlichen Leben kann ich nur üben, kann ich nur erfahren, kann ich nur in die Praxis umsetzen, wenn darüber eine gesunde Lehre bekannt ist, gelebt wird und auch angestrebt wird. Es kann also gut sein, dass der Zusammenhang der ist, dass, was die Gaben des Geistes angeht, bestimmte Gaben unverdächtig unter uns sozusagen gelebt und ausgeübt werden und andere Gaben sozusagen hinten runterfallen, weil man dazu wenig hört. Ich nehme mich jetzt wieder mal als Maßstab. Bis zu meinem 17., 18. Lebensjahr wurde in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, über dieses Teil des Korintherbriefes nie gepredigt. Es gab also darüber keine Lehre. Paulus sagt aber, und das ist eigentlich nichts Schlimmes, das haben wir ja schon gesagt, er sagt den Korinthern, die sogar eine lebendige Praxis hatten, ich will euch über die Gaben des Geistes nicht in Unkenntnis lassen. Er legt also nach und versucht ein paar Dinge, vielleicht waren sie schon bekannt, aber noch einmal anzusprechen, und das machen wir auch heute. Es gibt Verschiedenheiten in den Gnadengaben. Es gibt also, erste Beobachtung, Unterschiede. Unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Begabungen, aber alle haben draußen draufstehen Gnadengabe. Gnadengabe ist die Bedeutung für Geschenk. Ist also nichts Verdientes und auch nichts Gelerntes im klassischen Sinn, so wie man vielleicht Französisch gelernt hat in der Schule, um dann halbwegs auf dem Markt einkaufen zu können. Nein, also es ist anders, diese Gaben sind geschenkt worden. Da ist etwas gegeben worden in mein Leben hinein und ich habe ein Vermögen, ich habe etwas, was ich kann, was zu mir gehört, aber was mir von Gott geschenkt wurde. Es gibt Verschiedenheiten in den Ämtern. Ämter sind sozusagen jetzt nicht irgendwelche beamteten Statussachen, sondern Ämter sind, so hat es mal jemand erklärt, verdichtete Dienste. Also Menschen haben sich in einem Dienst bewährt und sind sozusagen darin gereift, haben darin Erfahrung und haben sozusagen an dieser Stelle so dann die Beschreibung dieses Amt, diese Befähigung, diese Qualität, diese Bewährung, die Verantwortung. Und doch ist es derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten in den Wunderkräften. Und es ist derselbe Gott. Was hier Paulus zunächst einmal deutlich macht, ist nicht so sehr die Dimension der Gaben und ihre Verschiedenheit, sondern die Einheit der Quelle. Es ist jedoch derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten in den Ämtern. Es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten in den Wunderkräften. Es ist derselbe Gott. Wir haben also hier eine der ganz wenigen Stellen im Neuen Testament, wo die Trinität bereits angesprochen ist. Und Paulus macht deutlich, die Gaben des Geistes Gottes kommen allesamt aus dieser einen reinen, guten Quelle. Halleluja, das finde ich schön. Bei aller Verschiedenheit, damit anzufangen. Die Korinther hatten nämlich echt ein Problem. Die hatten echt ein Problem. Und zwar deshalb, die hatten unterschiedliche Gaben, das haben die schon auch gemerkt. Und also ich finde das immer manchmal so lustig, dass die Bibel so nah bei uns Menschen gebaut ist. Wenn man Kinder hat, weiß man, wenn man so, bei Jungs hat man das in der Regel eher, bei den Mädels nicht so, die sind da zurückhaltender. Jungs haben gerne sozusagen die Frage, wer hat den besten Papa? Was kann dein Papa? Was kann mein Papa? Ja. Mein Papa hat eine Bohrmaschine. Mein Papa hat eine Bohrmaschine und einen Rasenmäher. Den fährt zwar die Mutti, aber er hat einen Rasenmäher. Und der Dritte, also gar nicht. Mein Papa hat zwei Bohrmaschinen, zwei kaputte Rasenmäher und eine ganze Werkstatt. Ja, so. Also jeder möchte gerne so. Und bei den Korinthern ging das um die Frage, wer hat die Gabe, die sozusagen am originalsten direkt aus dem Himmel kommt. Und wer die hat, der ist frömmer als die anderen. Oder besser als die anderen. Oder keine Ahnung. Jedenfalls ging es um diese Konkurrenz. Wer hat mehr? Und dabei ist es bei den Gaben gar nicht mal, geht es gar nicht, eigentlich überhaupt nicht um die Gaben, sondern es geht um unser menschliches Herz. Das ist das Faszinierende. Dass das Problem nicht die Gaben sind, die Rasenmäher, die Bohrmaschinen, das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, wie wir mit diesen Gaben umgehen. Meine Tochter schickte mir kürzlich von unserer Enkelin ein Bild, die hat einen neuen Fahrradhelm bekommen, mit der Bemerkung, bin gespannt, ob sie ihn heute Abend im Bett absetzt. Es gibt so eine Verhaltensweise auch bei Kindern, wenn man etwas Neues, Schönes, Überraschendes, Tolles geschenkt bekommen hat, man lässt es, man spielt damit. Am nächsten Morgen wachen kleine Jungs auf, haben lauter blaue Flecken im Gesicht. Nicht, weil wir sie geschlafen haben, nein, weil sie mit ihrem Gesicht auf den Matchbox-Autos, die sie im Bett hatten, eingeschlafen sind. Das ist so, man ist begeistert von dem, was man hat, und dann gebraucht man es manchmal in einer unklugen, unreifen, ja, nicht wirklich guten Art und Weise. Und man hat sogar vielleicht von der guten Gabe hier und da einen gewissen Schaden angerichtet. Aber die Quelle, aus der die Gaben kommen, ist gut. Und die Gaben, die Paulus beschreibt, sind gut. Und er ermutigt die Gemeinde im Grunde genommen, diese Gaben auch zuzulassen. Jedem aber wird, jetzt geht also noch einmal die unterschiedlichen, es gibt unterschiedliche Gnadengaben, es gibt sie in unterschiedlichen Verdichtungen und Bewährungen und damit verbundenen Verantwortungen. Und es gibt dann Verschiedenheiten in den Wunderkräften. Man kann also unterschiedliche Wunder tun. Der eine kann Wunder tun, dass die Stillung des Sturmes. Ein anderer kann Wunder tun im Bereich vielleicht von Heilung und Heilungen. Ein anderer kann Wunder tun, also Unterschiede. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes verliehen. Und jetzt ist das wichtigste Wort in diesem Abschnitt auch für die Kapitel 12, 13, 14 zum allgemeinen Nutzen. Jede Gabe, die Gott gibt, braucht ein Gegenüber. Jede Gabe, die Gott gibt, braucht ein Gegenüber. Er braucht ein Gefäß, dich und mich, in die er die Gabe reinlegt. Und er braucht ein Gegenüber, weil die Gaben Dienstgaben sind. Das werden wir gleich sehen. Also dem einen nämlich wird durch den Geist Gottes Weisheitsrede gegeben. Und wer die Weisheitsrede hat, wer die Worte der Weisheit hat von Gott, braucht eine Situation, in der Weisheit nötig ist. Dafür gibt Gott Worte der Weisheit. Eine verfahrene Situation, eine Streitsituation oder wo auch immer, eine Lehrfrage, eine Streitigkeit und ein Wort der Weisheit, was die Frage beantwortet, aber auf einer anderen Ebene, die Gabe der Weisheit. Einem anderen dagegen gibt es eher Erkenntnisrede nach dem gleichen Geist, die gleiche Quelle. Die Gabe der Erkenntnis wird unterschiedlich interpretiert, das ist nicht weiter schlimm. Die Gabe der Erkenntnis kann man in Aktion sehen bei Jesus, wenn es dort heißt, er aber sah ihre Gedanken in ihren Herzen. Lässt sich beschreiben als ein Wort der Erkenntnis, dass jemand in den anderen hinein von Gott etwas sieht, was dort vor sich geht. Einem anderen der Glaube in dem nämlichen Geist. Hier ist nicht der Glaube der Erlösung und der Rettung an Jesus Christus gemeint, sondern jener Glaube, so will ich es beschreiben, der dort anfängt, wo andere Leute ihren Glauben verlieren. Also an und in ausweglosen Situationen, das ist ungefähr so, wie wenn jemand 1900, wir haben ja gerade heute den, ich glaube, 30 Jahre Halbsatzfeier von Herrn Genscher auf dem Balkon in Ungarn, ja, 1987 hat niemand geglaubt, dass die Mauer fällt. Niemand. Niemand. Und doch hat es Leute auch in unserer Verwandtschaft gegeben, die gesagt haben, und ich weiß, der Tag kommt, wo die Mauer fällt. Und da kann man dafür beten, dass das passiert. Aber da hat jemand im Herzen einen Glauben, konkret auf einen Punkt bezogen, der unverrückbar ist. Wir haben also hier sozusagen Gabe des Glaubens und dann die anderen Heilungsgaben. Ich weise darauf hin, dass das Wort im Plural steht. Es ist also nicht nur so, dass es einen gibt, der nur die Gabe hat. Es gibt viele Leute, die heilen können. Also wenn ich zum Beispiel bei einem Kranken gerufen bin und ich soll für ihn beten und er wünscht sich das, dann kann ich nicht sagen, du, ich habe die Gabe nicht, ich muss doch mal den Chef rufen. Ich muss mal gucken im Gemeindeverzeichnis, wer bei uns die Gabe hat, den kontaktiere. Gaben der Heilungen, das heißt, ich bete für jemanden und Gott füllt meine Hände. Es kann aber auch sein, dass jemand die Gabe in einer solchen Verdichtung empfängt, dass daraus wirklich jemand eine wie ein erkennbaren Dienst hat, dass er jemand ist, der, wenn er zu Kranken gerufen wird, Menschen in besonderer Weise berühren kann durch Gottes Kraft. Wieder einer anderen die Gabe, Wunder zu wirken. Ich hatte schon darauf hingewiesen, Wunderkräfte oder Wunder zu tun in unterschiedlicher Weise. Ihr könnt mal im Alten und Neuen Testament überlegen, die Geschichten, die ihr kennt. Welche Wundergeschichten kennt ihr? Elia, Witwe zu Zarepta, Jesus Sturmstillung, Jesus geht übers Wasser, Hochzeit zu Kana. Das sind so Momente, da kann man mal schauen, da gibt es einige Geschichten, wo deutlich wird, hier wirkt der Geist Gottes Wunder. Einem anderen die Prophetengabe, einem anderen die Unterscheidung der Geister. Prophetengabe ist also etwas, was ich im Stillen von Gott höre, damit ich es vor anderen sage. Ja, was erhält, was wegweisend ist, in aller Vorsicht. Und das, was Gott mir da anvertraut, kann, sage ich mal, sich auf die nächsten Meter beziehen oder etwas Größeres sein, je nachdem, wie sozusagen auch da meine Unterscheidungsfähigkeit, meine eigene geistliche Reife ausgeprägt ist. Und einem anderen die Unterscheidung der Geister, nämlich die Fragestellung danach, aus welcher Quelle kommt das, was der andere sagt, tut und macht. Und manchmal ist das hilfreich, wenn man Menschen begegnet, wo man den Eindruck hat, er hat ein gewinnendes Wesen, sagen wir. Kennt ihr, ne? Er hat ein gewinnendes Wesen. Und dann ist es manchmal gut, ist das gewinnende Wesen gerichtet auf ein gutes Ziel oder ist das gewinnende Wesen gerichtet auf eigenen Vorteil? Und einem anderen mancherlei Sprachenrede, einem anderen dann die Auslegung der Sprachen. All das aber wirkt der eine und derselbe Geist, indem er jedem nach seiner Eigenart zuteilt, wie er will. Wenn wir also unterwegs sind in der Fragestellung der Gaben und Begabungen in diesen Tagen nach dem Geist und nach dem Heiligen Geist, dann geht es für uns an dieser Stelle noch einmal mit der Checkliste und dem darum, für uns festzustellen, was ist eigentlich in diesem Themenbereich wirklich meine Liste? Wo bin ich dort? Sind meine Fragen beantwortet? Sind meine Hände gefüllt? Gibt es noch offene Punkte? An welchen Stellen kann, darf und soll und brauche ich vielleicht Hilfestellung oder Klärung oder Erneuerung? In unseren Gaben und Umgang mit den Gaben des Geistes gibt es, würde ich einmal sagen, zwei Gefährdungen. Die will ich ansprechen und dann mich einschleichen auf den Landeanflug. Die eine Gefährdung ist Neid. Und die andere Gefährdung, die Schwester von Neid, ist die Überheblichkeit. Mit den Gaben sind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte diese beiden Schwestern sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Die einen haben verführt und gesagt, ich bin besser als du. Ich habe mehr als du. Sie tragen geistlich die Nase hoch. Und die anderen sagen vielleicht, oder auch aus einer versteckten Überheblichkeit kommt sehr demütig rüber, aber ich brauche das alles nicht. Ich komme auch so klar. Und dann gibt es die andere Schwester, die, ich sage es mal, Neid. Da ist jemand, der hat etwas, was ich nicht habe. Und das hätte ich auch ganz gern. Und weil ich es nicht habe und auch vielleicht nicht bekomme, bin ich dagegen. Muss ich es schlecht machen? Muss ich es von mir fernhalten? Oder muss Erklärungen finden, warum das alles, ja, wie auch immer, nicht mehr gilt oder was immer auch? Woher kommt es? Ich glaube, es kommt einfach aus einer gewissen Unerfahrenheit. Und aus diesem Mangel, Dinge zu sehen, dass Dinge reifen und wachsen können. Nicht alles, nur weil wir Gaben haben, ist sozusagen gleich heilig. Das ist ein Irrglaube. Am Ende des 14. Kapitels im Korintherbrief schreibt Paulus, dass der Heilige Geist sozusagen geprüft werden soll. Prüfet alles. Der Geist Gottes lässt sich prüfen. Ob es in Ordnung war, ob es richtig war, ob es gerade war oder ob es ein bisschen krumm war oder ob es ein bisschen holprig war. Der Geist Gottes hat da Souveränität. Und er möchte, dass wir im Brauch, im Üben, im Einsatz der Gaben und Begabungen von Gott einfach so eine gewisse Erfahrung sammeln. Es gibt also im Umgang mit Gaben und geistlichen Dingen sehr wohl Unterschiede. Nicht besser und höher. Also keiner würde sagen bei den Kindern, wenn ich mit meinen Kindern rede, nur weil ihr jünger seid als ich, seid ihr weniger wert als ich. Und die Kinder würden das auch nicht sagen. Das ist aber unfair, dass du älter bist. Das ist ja Unsinn. Aber manchmal habe ich den Eindruck, Christen sind so ein wenig gefährdet, in diese Denke zu rutschen. Dass wir den Eindruck haben, wenn Leute ein wenig andere Erfahrungen oder tiefere oder weitere oder Erfahrungen dieser Art haben, dass das irgendwie besser, frommer oder schlimmer oder wie auch immer sein soll. Ich glaube, dass Gott uns einlädt zu reifen, zu entdecken, ja, ich möchte an der Stelle, da habe ich noch ein Defizit, da muss ich nachlegen. Und ich will das auch tun. Ich will mich auf den Weg machen, das vor Gott ehrlich auszubreiten, wie mein Herz aussieht. Und auch Gott meine Fragen zu sagen. Und ein weiterer Aspekt, positiver dazu ist, es gibt den Moment der Bewährung und dann auch mit der Bewährung das Momentum der Verantwortung. Menschen, die sich in Diensten bewährt haben, kennen wir ja im Bereich von Leiterschaft oder von Mitarbeit. Menschen, die sich bewährt haben, ja, die reifen und die bekommen in der Regel auch mehr Verantwortung. Und auch im geistlichen Umgang mit den Gaben ist das nicht anders. Und Paulus lädt uns also ein, zu entdecken, die Gabe, Christus zu erkennen, ist allen gegeben. Und die Frage für uns ist im Grunde genommen, haben wir uns an dieser Stelle in einem persönlichen Selbstcheck, in einer Selbstbestimmung und Selbsteinschätzung, habe ich für mich eigentlich auf meiner Liste überall einen roten Haken oder gibt es hier so einen Bereich, wo man sagen könnte, ha, da ist noch ein freier Platz, da müsste ich mal draufschauen und mir ehrlich Rechenschaft vor mir selber und vor Gott geben, was ich dazu denke und wie ich da unterwegs bin. Und wenn ich dann einen Mangel, ein Defizit, einfach nur eine Lücke, ein Loch oder einfach entdecke, da bin ich blank, ist ja nichts Schlimmes, dass man dann sagt, ha, da mache ich mich auf den Weg. Da will ich mich um eine Antwort bemühen. Dann wäre Bibel Plus eine super Adresse. Ja, nochmal Werbeblock Bibel Plus ab 10.10. Anmeldung jetzt schon möglich. Und ein letzter Gedanke, vielleicht kann es hilfreich sein, dass man vor sich selbst und vor Gott ehrlich wird und sagt, lieber Heiliger Geist, ich habe dir in meiner Art von dir zu reden und über dich zu reden und was auch in der Bibel von dir steht, nicht wirklich wertschätzend von dir geredet. Ich habe dir da vielleicht wehgetan. Ich bin da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Dann wäre das alte biblische Wort von Buße und Umkehr und Bitte um Vergebung am Platz. Zu sagen, Herr, reinige mein Herz. Ich habe da Unsinn geredet. Es war nicht in Ordnung, unwissend. Tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung und hilf mir, in eine andere Gesinnung zu kommen. Warum predige ich so? Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, sich diesem Thema persönlich, ehrlich und aufgeräumt zu nähern. Ich wünsche mir, dass in den nächsten Wochen Menschen die Erfahrung machen, auf ganz persönliche Art und Weise, im Gebet, miteinander, mit anderen, bei einer Segnung, entweder im Gottesdienst oder nach einem Gottesdienst, wir haben heute noch eine Gemeindestunde, deswegen ist das ein bisschen eingestrengt, dass wir uns aber persönlich auf den Weg machen, zu sagen, ich will gerne gucken, was steht schon drauf und wo ist vielleicht ein Platz, der blank ist, wo muss ich etwas nachlegen, wo muss ich etwas besorgen. Wo muss ich mich um eine Antwort bemühen? Wo muss ich jemanden um Hilfe bitten? Dass wir uns dort dann auf den Weg machen und sagen, gut, wenn ich jetzt das so ein bisschen angeguckt habe, was ist denn dann mein nächster Schritt? Wen könnte ich fragen? Mit wem könnte ich beten? an wen kann ich mich wenden? Und dass ich dann Mut habe, diesen ersten nächsten Schritt zu gehen, wenn ich weiß, darum geht's, das ist meine To-Do-Liste, das ist mein nächster Schritt, das muss ich noch besorgen. Und dann wird Gott Gnade geben und gerne geben in ein Herz, das offen ist und vorbereitet. Amen.